Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium im Propheten Jesaja fortsetzen können. Und der Untertitel ist Führungskrise. Dass wir uns heute in einer Krise befinden, ist jedem, hoffe ich, bewusst. In einer Krise, die diese ganze Welt betroffen hat. Und es scheint nicht eine Führungskrise zu sein, weil die Führer scheinen ziemlich sicher zu wissen, welchen Weg sie gehen. Aber Führung bedeutet nicht nur die administrative Leitung, sondern Führungskrise bedeutet auch, weiß ich den Weg, den ich gehen soll. Und wir sind in der Situation, in der die meisten Menschen nicht wissen, wohin die Reise geht. Die einen haben die Hoffnung, dass es bald wieder so wird, wie es war. Denen wird das auch versprochen unter gewissen Bedingungen. Die anderen hoffen, dass eine neue Ära anfängt. Und die anderen sind verängstigt und wissen nicht, wohin das geht und sind sogar manchmal der Verzweiflung nahe. So, weißt du, welchen Weg du gehst? In so einer Zeit der Krise, welches ja eine dunkle Zeit ist, ist es entscheidend zu wissen, das Licht der Prophetie. Sie wurde uns gegeben, dass wir erkennen die Stunde, in der wir sind und dass wir wissen in dieser Stunde, was wir zu tun haben. Und deshalb studieren wir den Propheten Jesaja und er ist ein Endzeitprophet, weil er hat geschrieben und wenn man seine Prophetie versteht, dann bekommt man Festigkeit mitten in der Krise und kann das tun, wozu uns Gott beauftragt hat. So heute ist es ganz entscheidend für den, der wissen will, wie er in der Krise handeln soll, dass er das Wort Gottes und die Prophetie kennt. Viele Menschen haben die Prophetie ignoriert oder sie gehen leichtfertig darüber hinweg oder sagen, ja, das ist schwer verständlich. Ja, um Prophetie zu studieren oder um Prophetie zu verstehen, muss man sie studieren. Das kostet Zeit. Das kostet geistige Anstrengung. Das kostet Ringen mit Gott und sagen, okay, mach mir klar, weil ich will ja es nicht um meinetwillen wissen, ich will es um deinetwillen wissen, damit ich das Werk tun kann zu der Zeit, wo du mich gerufen hast, es zu tun. So, wir haben das klare prophetische Wort, wie ein Licht, das im Finstern scheint, bis der Tag anbreche. Jesaja ist ein Endzeitprophet. Er spricht zwar auch über die Zeit, wo er gelebt hat und die nahe Zukunft und die ferne Zukunft des Kommens Jesu, aber was er vor allen Dingen am meisten spricht, ist der Tag des Gerichts. Das sind die Ereignisse, die stattfinden davor, während des Gerichtes und was danach kommt. Und da die Ereignisse im Text nicht immer getrennt sind, muss man durch intensives Studium, Gebet und Anstrengung des Geistes verstehen, wo soll man was hintun. Wir haben heute die Berufung des Propheten Jesaja in Kapitel 6 und ich lese von dort. Des Jahres, da der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl und sein Saum füllte den Tempel. So, wenn wir Prophetie verstehen, müssen wir den Tempel verstehen. Aus diesem Tempel hat sich Gott gezeigt. Von diesem Tempel aus erscheint er den Propheten. Aus diesem Tempel aus erscheint er dem Johannes in der Offenbarung. Aus dem Tempel heraus sehen wir Bilder auch beim Propheten Daniel. So, der Tempel spielt also für die Offenbarung Gottes und für die Prophetie eine entscheidende Rolle. Seraphim stunden über ihm. Ein jeglicher hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und das ist eine Ankündigung. Man könnte es fast sagen, hier ist die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes und er hat die Regierung aller Lande übernommen. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Ja, das ist etwas ganz Entscheidendes, weil das ist das, was sich erfüllen muss, dass die Herrlichkeit Gottes durch sein Volk, wie wir sehen werden in den letzten Tagen, die ganze Erde füllen soll, damit die Menschen sich entscheiden können, ob sie frei sein wollen oder in Gefangenschaft leben. Dass die Überschwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauchs. Das sieht man auch in der Offenbarung. Da kommt ein Zeitpunkt, wo der Tempel voll Rauches wird. Und dieser Tempel wurde immer dann voll Rauch, wenn es Gericht war. Am Versöhnungstag, im Allerheiligsten. Da musste der hohe Priester viel Räucherwerk tun, dass die Herrlichkeit Gottes sozusagen, dass das Ganze voll Rauch wurde. Der Rauch bedeutet, dass Gott Gericht hält. Ist eine Szene des Gerichtes, wie wir es auch sehen werden. Und das ist entscheidend, dass wir von vornherein wissen, dass Gott den Propheten nicht ruft zu einem Zeitpunkt des allgemeinen Lebens, sondern zum Zeitpunkt des Gerichtes. Weil diese Berufung des Jesaja ist nicht nur eine Berufung des Jesajas, sondern sie ist eine Berufung der letzten Menschen, die diese Welt das Evangelium verkündigen soll. Es ist nicht nur die Berufung Jesajas. Der Jesaja steht hier für die, die in den Tagen des Gerichtes leben. In den Tagen, wo der Tempel voll Rauchs wird. Und in den Tagen, wo das Ganze zum Abschluss kommen soll. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreine Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Nun, es ist aus der Schrift deutlich, dass Gott, wenn man seine Herrlichkeit sieht, man stirbt. Weil ein Sünder kann vor Gott nicht treten. Es geht nicht. Aber er sieht die Herrlichkeit, er sieht die Vision. Und da flog der Seraphim einer zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen gerührt, dass deine Missetat von dir genommen werde und deine Sünde versöhnt sei. Das heißt, das erste Werk am Gerichtstage ist die Reinigung seines Volkes. Bevor Jesaja das Werk aufgetragen bekommt, muss er ein reines Herz oder reine Lippen haben. Und deshalb ist es jetzt wichtig zu verstehen, woher nimmt er die glühende Kohle? Er nimmt sie vom Altar. Es gibt den Altar des Räucherwerkes. Dort hat Gott ein ewiges Feuer angezündet und es hat immer gebrannt. Und im Alten Testament finden wir ihn vor dem Vorhang, damit er über den Vorhang das Räucherwerk ins Allerheiligste macht. Und der Hebräerbrief, der Apostel Paulus, beschreibt ihn jedoch als zum zweiten Raum zugehörig, wo dieses Räucherwerk stattfindet. Und jetzt muss man wissen, was geht um diesen Altar herum, was ist dieses Räucherwerk und so weiter. Aber bevor wir das anschauen, möchten wir uns die Lippen anschauen oder das, was die Lippen bedeuten in der Bibel. Und es gibt sehr viele Bibeltexte über Lippen. Sie sind identisch mit dem Mund und man könnte noch die Zunge dazu nehmen. So, sie sind austauschbar. Aber während man den Mund innen nicht sieht und die Zunge auch nicht, die Lippen sind etwas Sichtbares. Das ist der Unterschied, wenn man das verwendet als die Lippen. Und es ist natürlich ein Teil des Mundes, die Lippen, aber sie sind das, was man sieht. Und ich habe einige Texte zusammengenommen. In Hiob 2,10 sagt es, in diesem allem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Wir wissen, seine Frau sagt ihm, verfluche Gott und stirb. Und er sagt, haben wir das Gute von Gott empfangen, sollen wir nicht auch das Schlechte von Gott empfangen? Und in diesem allem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Im Psalm 34,13 steht, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Nun, die Lippen können deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Das heißt, es kann aus der Lippe entweder Wahrheit oder Lüge rauskommen. Psalm 59,12, das Wort ihrer Lippen ist eitel Sünde. Das heißt, die Lippen zeigen etwas auf. Sprüche 18,20-21, einem Mann wird vergolten, danach sein Mund geredet hat, und er wird gesättigt von der Frucht seiner Lippen. Tod und Leben steht in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, der wird von ihrer Frucht essen. So, da hat etwas zu tun mit den Lippen, mit dem, was auf und mit den Lippen dargestellt werden soll. Sprüche 24,2, denn ihr Herz trachte nach Schaden und ihre Lippen raten zu Unglück. Da geht es natürlich um die Bösen. Sprüche 26,23, brünstige Lippen und ein böses Herz ist wie eine Scherbe mit Silberschaum überzogen. So, das ist ein Bild. Brünstige Lippen und ein böses Herz ist wie eine Scherbe mit Silberschaum überzogen. Das heißt, die Lippen schauen äußerlich silbrig aus, aber letztendlich darunter sind sie eine Scherbe. Das Herz ist böse, es zerschneidet. Zephania 3, Vers 9 ist die Verheißung, alsdann will ich den Völkern reine Lippen geben, sagt der Herr. Und dann im Malachi 2, 6, das Gesetz der Wahrheit war in seinem Munde und war kein Böses in seinen Lippen gefunden. Lukas 6, 45, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens, ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens, denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Das heißt, Jesus sagt, der Mund und das Herz sind unzertrennbar verbunden, weil es kommt aus dem Menschen nur raus, was in seinem Herzen ist. In Offenbarung 14, 5, und in ihrem Munde ist kein Falsch gefunden, denn sie sind unsträflich vor dem Stuhl Gottes. So, ihre Lippen sind rein. So, was macht der Engel mit der glühenden Kohle vom Altar? Was reinigt er? Reinigt er die Lippen oder reinigt er das Herz? Nun, ich hoffe, dass wir aus dem ganzen Zusammenhang erkennen. Ja, die Lippen sind der äußere Ausdruck dessen, was unsere Identität ausmacht. Und da wir nur zwei Identitäten haben können, entweder sind wir Kind Gottes und unsere Lippen strahlen die Wahrheit Gottes aus, aus unserem Schatz unseres Herzens kommt etwas Gutes heraus, Wahrheit, oder wir haben die Lüge dort sitzen und aus uns kommt Lug und Trug hervor. Man kann aber aus einem lügenhaften Herzen an den Lippen etwas auftreten, was man meinen könnte, gut ist. Jesaja schreibt, und Jesus zitiert in Jesaja, wenn er sagt, dieses Volk kommt zu mir mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist ferne. Geht das denn? Kann man also mit Lippen zu Gott kommen und mit dem Herzen von ihm ferne sein? Dann müsste man ja Herz und Lippen voneinander trennen. Nein, das trügerische Herz kann vorgeben mit den Lippen, dass sie Gott dienen. Oh, sie singen ihm vielleicht Lieder oder Sie tun irgendetwas, aber ihr Herz ist ganz ferne von ihm, weil sie sind an das Irdische gebunden. Deshalb in der Krise kann man seine Lippen nicht mehr verbergen. Die Krise zeigt, was wirklich in den Herzen der Menschen steht und ist. Und es ist erstaunlich, was so eine Krise hervorbringt aus den Herzen, ich sage jetzt mal, der Führung unserer Gemeinde und aus den Herzen der Geschwister, der Glieder unserer Gemeinde und aller Religionen bis zum Schluss, weil man sieht heute, dass sie nicht mehr unterschiedlich sind. Die Krise hat sie irgendwie platt gebügelt. Sie gehen alle demselben Schemata nach. Ich habe gestern eine Predigt gehört und der Pastor sagte, diese Krise kann, ich sage es im Zusammenhang, dazu führen, dass vielleicht eines Tages ein Schild an der Gemeindetür steht, wo man sagt, nur noch Geimpfte dürfen hier rein. So wie heute an der Tür steht, nur noch Maskenträger dürfen hier rein. Ich habe heute mit einem nicht-adventistischen Christen gesprochen, der hat eine Adventgemeinde besucht, nicht hier in Deutschland, aber in meinem Herkunftsland. Und die haben tatsächlich die Polizei gerufen, weil er keine Maske trug. Und die Polizei hat ihn dann festgenommen und er durfte dann eine Stunde mit den Polizisten über das Evangelium sprechen. Und am Ende haben sie ihm nicht einmal eine Strafe gegeben, noch irgendeine Verwarnung. Aber die Menschen aus der Gemeinde haben die Polizei gerufen, damit sie den Nicht-Maskenträger die Gefahr wegnimmt. Diese Krise ist eine fantastische Sache. Sie zeigt die tiefen Tiefen des Verdorbenheit des Herzens, der Lippengläubigen. Weil jetzt kommt hervor, dass nicht die Wahrheit und nicht die Liebe Gottes herauskommt, sondern der Zwang, die Gewalt, die Intoleranz, die Diskrimination. Man wird diskriminiert, weil man anders denkt. Diese Krise ist eine perfekte Krise. Satan hat sie sich für lange Zeit ausgedacht und sie bringt hervor, dass die Gläubigen nur Lippenbekenntnis haben. Weil hätten sie die Wahrheit im Herzen, wären sie anders. Und sie würden anders reagieren. Mal schauen, was jetzt auf uns zukommt mit der nächsten Etappe der Krise, wo die Zange enger wird. Hast du jetzt mitgemacht? Werden jetzt vielleicht, wenn es enger wird, manche wenige mitmachen? Wäre schön. Aber ich denke, der Pastor hat gar nicht so eine schlechte Vorahnung gehabt, dass wenn in ein paar Monaten auf den Gemeinden stehen wird, nur noch die dürfen rein, dann ist das nichts Neues. Es ist nur eine Bestätigung des Abfalls, des tiefen Abfalls. Dann kann man in die Gemeinde gehen und man ist dennoch verloren. So wie zur Zeit Jesus. Die Menschen gingen in die Synagoge. Die Menschen lasen die Bibel. Aber sie waren dennoch verloren. weil sie hatten in ihrem Herzen nicht Gott, nicht den Geist Gottes, sondern den Teufel als Vater. Das ist eine grausame Sache, wie heute passiert. Aber sie ist notwendig. Sonst könnte keiner sehen, wo er steht und wo er nicht steht. Unsere Lippen verraten uns. Entweder sind wir ignorant oder wir denken, das heißt, wir denken nicht nach. Oder wir sind einfach blind. Aber gehen wir weiter in dieser wunderbaren Geschichte. Die Kohle vom Altar muss etwas tun. Die Bibel sagt, unser Gott ist ein verzehrend Feuer. Nicht im Alten Testament, das sagt der Paulus in Hebräer 12, in seinem letzten Satz in diesem Kapitel. Denn unser Gott ist ein verzehrend Feuer. Wofür? In Jesaja 33 steht, die Sünder zu Zion sind erschrocken. Zittern ist die Heuchler angekommen und sie sprechen, wer ist unter uns, der bei einem verzehrenden Feuer wohnen möge? Wer ist unter uns, der bei der ewigen Glut wohne? So Jesaja hat ein Bild gesehen und Gott hat sich offenbart, auch auf dem Berg, als er die Gebote gesagt hat, als ein verzehrend Feuer. Die Sünder in Zion. Ich hoffe, sie sind jetzt erschrocken. Zittern ist die Heuchler angekommen. Noch tun sie es nicht wirklich. Noch fühlen sie sich sicher. Aber Gott wird weiter arbeiten, dass sie das erfahren. Jesaja 33, 14 und 15. Wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist. Das heißt, was kommt aus deinem Mund, von deinen Lippen? Recht muss kommen. Denunziantentum ist Unrecht. Verrat ist Unrecht. Wer Unrecht hasst, samt dem Geiz, hast du das Unrecht? Nicht nur, wenn du es siehst beim anderen, aber wenn du es in deinem Leben siehst. Und hast du den Geiz? Aber wird jetzt geprüft. Weil, wenn ich den Geiz nicht hasse, man wird mir nehmen, das, was ich denke, mein ist. Und dann wird man sehen. Wer Unrecht hasst, samt dem Geiz, und seine Hände abzieht, dass er nicht Geschenke nehme. Ja, wir leben in einer korrupten Welt. Und wer weiß, wie stark und wie mächtig Geschenke sind. Bist du käuflich? Das Geschenk muss ja nicht unbedingt etwas sein, was man dir anbietet. Sehr groß. Es kann ja auch nur das Angebot sein, du kannst weiter Gottesdienst feiern, wenn du das und das und das machst. Ist auch ein Geschenk. Aber es ist ein Unrecht. Du verkaufst deine Seele dafür. Wer seine Ohren zustopft, dass er nicht Blutschulden höre. Und jetzt muss ich wissen, was heißt Blutschulden hören? Das heißt, der, der seine Ohren zustopft, das heißt, dass er nicht Teil hat an der Blutschuld der anderen. Heißt es nicht vielleicht der, der seinen Mund aufmacht und sagt, das ist nicht richtig. Und seine Augen zuhält, dass er nichts Arges sehe. Wir werden sehen, dass Ohren und Augen eine entscheidende Rolle spielen im Leben des Menschen, weil dadurch kommunizieren wir ja. Und jetzt sollen sie zu sein für das Unrecht, für die Blutschuld. Das heißt, sie sollen nicht teilhaben. Und die Augen sollen nicht dem Argen nachfolgen, sondern es vermeiden. Was sagt Gott der Gemeinde damals? Was sagt er heute? Höre den Himmel und Erde, nimm zu Ohren, denn der Herr redet, ich habe Kinder aufgezogen und erhöht und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk vernimmt's nicht. Ist das für die Zukunft oder für heute? Nun, das ist der Zustand damals und ist der Zustand zur Zeit Jesu und ist der Zustand heute mehr denn je. Die Botschaft des Jesaja ist eine interessante. Ab Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn und er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret's und versteht's nicht. Sehet und merket's nicht. geht doch um Hören und Sehen. Verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren hart sein und blende ihre Augen, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich bekehren und genesen. Ihr seht, Gesundheit wird hier gleichgesetzt mit Heiligung. So, wodurch wird denn das Herz eines Menschen verstockt oder wodurch kann man das erzielen? Und das, wodurch man das erzielen kann, ist durch eine klare Botschaft. Der Jesaja muss zuerst heilig sein. Er muss zuerst bestehen können in der Gegenwart Gottes, damit er berufen wird, ein Bote zu sein. Und genau so ist das auch in unserer Zeit. Wir müssen zuerst heilig und vollkommen sein. Unsere Lippen müssen im Untersuchungsgericht gereinigt werden von der Kohle des Altars. Weil dieser Altar ist Gericht. Lest in der Bibel, in der Offenbarung, aber auch in Hesekiel, die Kohlen vom Altar werden benutzt und sie werden auf die Erde geworfen zur Reinigung. Und es gibt zwei Arten von Reinigung. Entweder wird das Herz gereinigt und die Seele rettet, oder der Sünder wird gereinigt. Das heißt, alles, was mit Sünde befleckt ist, wird weg sein. Entweder verlieren wir unser Herz und bekommen ein neues, oder wir verlieren alles, wodurch wir, was wir haben und sind. Deshalb, es ist es in diesem Plan Gottes, dass wir, bevor Jesus kommt, eine Botschaft der Welt verkündigen in einem reinen Wesen, in der Kraft des Geistes Gottes, nicht in menschlicher, sondern in der starken Kraft, mit der auch Jesaja gegangen ist, ans Werk. Jesus, was wird das Werk vollbringen? Was wird die klare Botschaft des Glaubens und der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes vollbringen? Sie wird die einen die Augen öffnen und den anderen sie verschließen. Und hier sehe ich es schlecht, weil es ist das Volk, das gerufen wurde. Und Jesus bezieht sich zu seiner Zeit auf diese Prophetie und sagt, und über ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt. Das sind die Worte Jesu. Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet sie nicht verstehen, und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht verstehen, denn dieses Volkes Herz ist verstockt. So Jesus sagt, es ist schon verstockt. Und die dort sagt, verstocke das Herz dieses Volkes. Und ihre Ohren hören übel. Jetzt ist es nicht nur, dass das Ohr nicht hört, sondern es hört übel. Und da kommen wir auf diesen Text in Jesaja 33, 14 und 15, der dasselbe sagt. Wer nicht mit seinen Ohren Blutschuld hört, das heißt, der nicht teilhat an der Blutschuld, und ihre Augen schlummern, das heißt, sie haben sie zu, sie tun nicht, was sie sollen, sie decken das Böse, auf dass sie nicht einmal eins mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich ihnen hülfe. Oder wie der Jesaja sagt, dass sie genesen. Wie sieht das bei uns heute aus? Doch wohl nicht anders. Je mehr die Wahrheit verkündigt wird, habe ich den Eindruck, werden die Professionellen, die Lippenbekenner immer verhärteter, verstockter, schlimmer. Der Verfolgungsgeist nimmt wirklich, wie soll ich sagen, Besitz von ihnen. Über welchen Zeitraum geht des Jesajas Verkündigung? Ich aber sprach, Herr, wie lange? Er sprach, bis dass die Städte wüst werden ohne Einwohner und die Häuser ohne Leute und das Feld ganz Wüste liege. Wann wird das sein? Nun, teilweise ist es passiert in der Zerstörung Israels und der Zerstörung Judas und Jerusalems. Aber dieses gesamte Bild, bis dass die Städte wüst werden, die Leute ohne Einwohner, das ist, bis Jesus kommt, bis alle Menschen mit dem Hauch seines Mundes getötet werden, die nicht geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes. Denn der Herr wird die Leute fernweg tun, dass das Land sehr verlassen wird. So bis wann geht die Verkündigung des Jesajas? Bis zum Ende der Zeit dieser Erde. Das heißt, sie ist hochaktuell. Sie ist die Botschaft, die wir wissen und verstehen müssen. Gott offenbart sich vor langer Zeit durch Jesaja, um unsertwillen, um uns vorzubereiten, um dieses Werk zu tun, bis das Ende kommt. Jesaja hat das Ende nicht gesehen. Zumindest nicht das Ende von Juda und Jerusalem. Jesaja hat es nicht gesehen. Und dennoch sagt man, er soll es bis dann machen. Das heißt, das Wort Gottes bezieht sich hier nicht nur auf den Jesaja. Es geht weiter. Es geht auf die das Ende dieses Volkes kommt. Die Frage ist, bleibt jemand übrig aus dem Volk? Wenn das Volk dargestellt wird mit einem Baum und ob der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden, doch wie eine Eiche und Linde, von welchem bei Fällen noch ein Stamm bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stamm sein. So ihr seht, nach dem Absägen dieses Baumes bleibt ein kleiner Stamm, weniger als der zehnte Teil, ein heiliger Same. Nur so viel soll übrig bleiben von dem Baum, den Gott gepflanzt hat. Es sind die 144.000 dieser Tage, die das Werk beenden werden. Ja, der Baum wird abgehauen. Die meisten aus diesem Volk gehen verloren, aus dieser. Aber es kommen dann die Fülle der Heiden, die durch die Verkündigung der 144.000, versinnbildet hier auch mit Jesaja, hineinkommen werden. Jesus sagt eine Seligpreisung für unsere Zeit in Matthäus 13. Er sagt, aber selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Oh, darüber könnte man viel nachdenken. Ich hoffe, dass das euch alle anregt, zu studieren, zu sehen. Was meint ihr mit den Augen, dass sie sehen, und die Ohren, dass sie hören? Weil bei allen Sendschreiben steht, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Hören bedeutet nach Jesus nicht nur etwas wahrnehmen, sondern etwas tun. Selig sind eure Augen, dass sie sehen, dass ihr wisst, worum es geht, dass ihr Klarheit habt, damit ihr ein Werk vollbringen könnt. Und eure Ohren, dass sie hören, dass ihr wisst und nicht taub seid. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben es nicht gehört. Nun, Jesus bezieht das natürlich auf sich. Die Jünger, zu denen er ja die Gleichnisse spricht, sagt er, viele von euch, von den Propheten, auch Jesaja und von den Gerechten, haben begehrt zu sehen, was ihr seht, nämlich mich, haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, nämlich meine Botschaft, meine Wort, und haben es nicht gehört. Aber dennoch gibt es eine Gruppe von Menschen, auf die diese Worte auch passt. Für unsere Zeit. Weil viele mögen sich gewünscht haben, zu leben in diesen Tagen dieser Weltgeschichte. Zu sehen, was wir sehen. Weil durch Gottes Gnade werden wir den Abschluss des Werkes sehen, die Offenbarung der Herrlichkeit. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und dann natürlich das Größte aller Ereignisse, sehen unser Heiland kommen in den Wolken des Himmels. Was für ein unvorstellbares Ereignis werden unsere Augen sehen. Und viele haben es begehrt. Und wir sind die Glücklichen. Und wir können hören die Stimme Gottes vom Himmel. Und wir können hören den Schall der Posaune und sehen, wie die Toten auferstehen. Und all das, was beschrieben ist in den Szenen dieser letzten Periode, dieser letzten Ereignisse dieser Weltgeschichte. Weißt du den Weg? Weißt du, wer du bist, wessen Kind du bist? Prüfe dich. Sind deine Augen offen? Hören deine Ohren? Und bereitest du dich vor für diese große Aufgabe, die wir gerufen sind, wie Johannes der Täufer, den Weg zu bereiten unserem Herrn? Wird es uns was kosten? Ja. Wir müssen studieren, anstrengen. Wir werden verfolgt. Man wird uns quälen, wo auch immer man uns führen wird, was auch immer passiert. Die Treue zu Gott wird uns die größte Belohnung bringen, nämlich wir können ihn darstellen und können sehen, wie vielen Menschen heute in dieser Orientierungslosigkeit Orientierung finden an der Botschaft unseres Gottes und an unserem Wandel. Ich hoffe, du möchtest zu diesen gehören, die Gott gerufen hat und ruft, sein Werk zu tun. Amen.